Wer am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Telefonat führen wollte und konnte, der wurde zuerst mit einer Telefonzentrale verbunden. Es ertönte die Stimme einer jungen Frau, die nach der gewünschten Verbindung fragte. Und nachdem man ihr den Namen oder die Nummer der anzurufenden Person genannt hatte, stellte die Telefonistin das Gespräch her. Die ersten Zeilen einer wissenschaftlichen Arbeit über die Telefonistin als Kommunikationsarbeiterin. Ich bin Hendrik Heinze, dies ist unser Sprachmagazin und ohne jede zwischengeschaltete Telefonistin ist jetzt mit mir verbunden die Sprachwissenschaftlerin Larissa Schüller in Zürich. Wie schön, dass das klappt. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch, dass es klappt und danke herzlich für die Einladung zum Gespräch.
Sehr gern. Frau Dr. Schüller, wir müssen mit dem Einfachen anfangen. Ich lebe jetzt schon mehr als 17.000 Tage auf diesem schönen Planeten und ich bin trotzdem nicht mehr in den Genuss gekommen, dass mir eine Telefonistin eine Telefonverbindung hergestellt hätte. Für mich und für alle, also die kaum älter oder wesentlich jünger sind, was ist oder besser gesagt, was war eine Telefonistin?
Ja, das waren vor allem Frauen, meist mittelständische Frauen mit relativ guter Schulbildung, die angestellt wurden, um primär telefonische Gespräche herzustellen. Sie haben aber noch viel mehr gemacht und ich denke, darüber werden wir dann heute auch noch sprechen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war das nämlich so, dass telefonische Verbindungen manuell hergestellt wurden. Das heißt, man konnte nicht einfach, wie wir das heute tun, eine Nummer wählen am Endgerät und wurde dann direkt mit der Person verbunden, mit der man sprechen wollte, sondern jeder Anruf ging über eine Telefonzentrale, an der das jeweilige Telefon angeschlossen war. Und da sprach man dann mit einer Telefonistin. Telefonistinnen saßen in Telefonzentralen an sogenannten Vermittlerpulten und da leuchtete dann meist ein Lämpchen auf, wenn ein Anruf reinkam. Die Telefonistin musste sich dann mit einem Kabel mit diesem Abonnenten verbinden, der anrief und sie erfragte dann die Nummer. Am Anfang wurde oft auch der Name genannt der Person, die man sprechen wollte. Die Telefonistin musste dann noch die Nummer erfragen und wiederum mit einem Kabel die Verbindung stöpseln. Und wenn dann das Gespräch hergestellt war, musste die Telefonistin oft auch das Gespräch überwachen. Das heißt, sie musste auch mithören und hören, ob das Gespräch funktionierte, ob technisch alles funktionierte. Sie musste die Gesprächsdauer messen, notieren und auch abrechnen. Und sie musste die Gespräche auch immer beenden. Und das war so das Kerngeschäft eigentlich einer Telefonistin.
So war es in Mitteleuropa vor 100, 110, 120 Jahren, erzählt uns Larissa Schüller, die auch schreibt, es ertönte die Stimme einer jungen Frau. Es waren nämlich stets und immer junge Frauen. Was haben Sie herausgefunden, Frau Schüller? Warum war das so?
Ja, es arbeiteten vor allem viele junge Frauen in Telefonzentralen. Dafür gibt es viele Gründe, also dass die Frauen vor allem jung waren, hat damit zu tun, dass es laut Vorschrift des Schweizerischen Bundesrates zum Beispiel Frauen nicht erlaubt war, nach der Heirat weiter definitiv angestellt zu bleiben im Telefonwesen. Also sie konnten in Ausnahmefällen unter schlechteren arbeitsrechtlichen Bedingungen auch noch angestellt werden, aber das war eigentlich die Ausnahme und das erforderte meist auch die Erlaubnis des Ehemannes. Und dass Frauen nach der Heirat weiterarbeiteten, entsprach ja auch nicht dem zeitgenössischen bürgerlichen Idealbild, nachdem die Frau eigentlich nach der Heirat als Ehefrau und Mutter eigentlich primär fungieren sollte und sich auf diese Arbeiten konzentrieren sollte. Das war so die Idealvorstellung. Apropos bürgerliche Idealvorstellung, ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, weshalb Frauen als Telefonistinnen angestellt wurden. Da stecken nämlich bestimmte Gender-Stereotype auch dahinter. So hieß es zeitgenössisch oft, dass sich Frauen halt besonders gut für diese Arbeit am Telefon eignen, weil sie natürliche Rednerinnen seien, weil sie geduldig seien, weil sie von Natur aus höflich seien. Dann wurde es Frauen auch zugeschrieben, dass sie besonders gut geeignet seien für die Beziehungsarbeit, für die Pflege sozialer Kontakte, für die Netzwerkarbeit. Das hat auch die Bürgertumsforschung in den 1990er Jahren schön herausgearbeitet, wie es da deutlich wurde, dass Frauen auch angeleitet wurden, gute Gesprächsführerinnen zu sein, beispielsweise in Anstandsbüchern. Und ich denke oder ich glaube beobachten zu können, dass das eben auch die Argumente waren, weshalb Frauen im Telefonwesen eingestellt wurden, wegen dieser Spracharbeit, die sie leisten, die eben auch Beziehungsarbeit ist. Und ich denke auch, dass solche Gender-Stereotype uns heute noch prägen.
Kommunikationsarbeiterinnen sagen und schreiben sie, an die waren bestimmte Erwartungen gerichtet, gar nicht so wenige, die sich aber dann auch änderten. Sie illustrieren das sehr, sehr schön in ihrem Buch, Ihrer Doktorarbeit mit den sich ebenfalls ändernden Sprüchlein, mit denen sich bei Ihnen in der Schweiz zumindest die Telefonistinnen melden mussten. Bis 1911, schreiben Sie, hieß es, was beliebt. Das finde ich ja besonders schön.
Ja, genau. Ja, bis 1911 war das so, dass man eben, wenn man Telefon tätigte, mit dieser Frage empfangen wurde, was beliebt. Und ich fand das Beispiel, als ich da in den Quellen drauf gestoßen bin, auch sehr schön und besonders spannend, weil hier ganz deutlich wird, dass und weshalb auch eine Telefonverwaltung angefangen hat, sich Gedanken über den Sprachgebrauch zu machen. Also die haben dann festgestellt, aha, die Art, wie man Fragen stellt, die hat einen Einfluss auf die Antworten, also Sprachgebrauch hat immer auch eine Wirkung. Und die Frage, was beliebt, die war viel zu offen, hat die Telefonverwaltung festgestellt, weil da wurde dann viel zu viel gesprochen. Das heißt, die Abonnenten, am Anfang haben vor allem Männer das Telefon verwendet, quasi auf der anderen Seite. Diese Abonnenten haben dann am Anfang oft die Namen gesagt, wenn die Telefonistin fragte, was beliebt, haben dann gesagt, wen sie sprechen wollen. Das bedeutete dann, dass die Telefonistin nachfragen musste, welche Nummer diese Person denn hat, dass das dann nachgeschlagen werden musste in einem Telefonbuch oder früher hieß das Abonnentenverzeichnis. Und das dauerte alles seine Zeit und Zeit war Geld. Und deswegen hat die Telefonverwaltung dann beschlossen, dass man zu der Aufforderung Nummer bitte wechselt 1911.
Damit niemand auf die Idee kommt, dann noch irgendwie plaudern zu wollen. Gell?
Genau, und das kam auch vor.
Historische Tonaufnahmen hören wir kurz.
Nummer bitte. Nummer bitte. 2780. Nummer bitte.
Ein Ausschnitt aus einem Film, der die Telefonzentrale in St. Gallen zeigt in der Schweiz. Besten Dank dafür an das Museum für Kommunikation in Bern. Ja, Nummer bitte, Nummer bitte, Nummer bitte, sagen da die Fräuleins in einem Fort. Und das zeigt ja unglaublich viel, finde ich, oder? Wie da wirklich menschlich individuelle Interaktion reduziert wird und eine Art automatisierte Interaktion an deren Stelle tritt. Wie Sie sagen, ne? Zeit ist Geld.
Mhm. Ja, genau. Und das war auch was, übrigens auch die Veränderung dieser Abfrageformel. Das haben viele Telefonistinnen auch kommentiert und einige fanden das auch sehr kalt. Sie hatten eh den Eindruck, dass der Ton kälter wurde im Telefonwesen, auch mit der Ausbreitung des Telefonwesens, wo dann alles auch schneller gehen musste. Telefonistinnen hatten sich auch darüber beklagt, dass sie weniger Zeit hatten, mit Abonnentinnen und Abonnenten zu sprechen, weniger Zeit hatten, diese gut zu bedienen. Und was in diesem Film, aus dem wir einen Ausschnitt gehört haben, auch thematisiert wird, ist eben die Automatisierung der telefonischen Vermittlung, die so in den 1920er Jahren voranschritt. Und das bedeutete, dass die Telefonistin allmählich als Vermittlerin wegfiel. Das heißt, dass elektrisch angetriebene Wähler dann Verbindungen herstellten und man nicht mehr mit einem Menschen oder mit einer Frau konkret dann sprach, die die Verbindung herstellt. Und das wurde auch bedauert. Viele Abonnentinnen und Abonnenten vermissten eben auch die akustische Präsenz der Telefonistin. Sie waren auch unsicher, hatten Angst, Fehler zu begehen. Genau.
Und so stellen wir im Grunde fest, dass Frauen mit geringer Bezahlung, geringem Sozialprestige hier doch mal wieder eine Menge Arbeit leisten mussten. Ja? Mhm. Technische Arbeit, Sozialarbeit, Kommunikationsarbeit, Beziehungsarbeit, Gefühlsarbeit auch. Ein Begriff, den ich bei Ihnen gefunden habe auf Seite 180, Emotional Labor. Also die Sorte Arbeit, die auch Stewardessen leisten müssen, wenn sie den ganzen Tag grinsen und abends völlig fertig sind. Ne?
Ja, genau, ja. Der Unterschied halt vielleicht zur Stewardess, der besteht halt darin, dass Telefonistinnen dieses Lächeln ja nur über ihre Stimme vermitteln konnten, also nur akustisch zeigen konnten, dass sie freundlich sind, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie Geduld aufbringen für das Gegenüber und so weiter. Das mussten Telefonistinnen alles mit der Stimme eigentlich tun und herstellen oder sprachlich und eben auch vor allem auch prosodisch, also über die Betonung, über die Sprachmelodie und so weiter. Das wurde dann auch von der Telefonverwaltung eingefordert. Also ähnlich wie das bei den Flugbegleiterinnen eingefordert wurde, wurde es bei den Telefonistinnen, gab es viele Anleitungen, in denen auch beschrieben wurde, wie die Telefonistin sprechen sollte und wie sie diese möglichst kurzen Äußerungen dennoch höflich gestalten soll und dass sie dabei mit dem Tonfall beispielsweise arbeiten sollte und dem Gegenüber eigentlich immer das Gefühl geben sollte, dass er eben von einer freundlichen, lächelnden Stimme bedient wird, die auch ständig verfügbar ist.
Anstrengend, denke ich, dachten auch die Telefonistinnen. Sie haben bei ihren Archivrecherchen da auch Belege gefunden, dass es denen nicht durchweg gut damit ging. Erzählen Sie uns davon doch mal bitte.
Ja, also viele Telefonistinnen haben sich einerseits über die Kopftelefone, also über die frühen Headsets beklagt. Also die mussten halt den ganzen Tag, also ganz am Anfang war das so, dass das Mikrofon noch am Vermittlerpult eigentlich angebracht war. Das heißt, dass sich der Körper irgendwie auch dann an dieser Vorrichtung anpassen musste. Dass Telefonistinnen, die zum Beispiel klein waren, die mussten sich auch strecken, um Verbindungen herzustellen, also um Verbindungen zu stöpseln, aber auch um ans Mikrofon zu kommen. Und später gab es dann eben diese Kopftelefone, die teilweise stark auch auf den Kopf drückten, Kopfschmerzen verursachten. Das war anstrengend. Dann war es auch, muss man sich auch vorstellen, dass in so einer Telefonzentrale viele Frauen gleichzeitig arbeiteten und eben sprachen, und das heißt, es war auch sehr laut, man hörte ständig Stimmen, musste selber aber sprechen, musste sich konzentrieren, musste sich viele Nummern merken können, viele Informationen merken können, und das ist furchtbar anstrengend natürlich. Und dann kamen auch so die Debatten um nervöse Erkrankungen auf, die wurden auch in anderen Berufen verhandelt, aber eben auch mit der Telefonistin und da besonders auch ja, im Zusammenhang mit der Frauenarbeit und auch mit dem technischen Umfeld, was eben bestimmte Erkrankungen begünstigen könne.
Telefonistinnen in der ersten Hälfte, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Unser Thema heute mit Dr. Larissa Schüller in Zürich, die darüber geforscht hat. Eine Telefonistin zeigt sich in ihren Worten, in ihrem Sprechen, in ihrer Sprache. Wir hatten es ja schon davon. Und nun kommen in den 1920er Jahren die Autoritäten auf die Idee, dass dann doch Sprecherziehung eine gute Sache wäre. Ein Herz Ihrer Arbeit, Frau Dr. Schüller. Lassen Sie uns darüber reden. Sprecherziehung, warum gab es die? Sprechen an sich konnten die ja alle.
Ich würde sagen, in den ausgehenden 1920er Jahren blühte die Sprechwissenschaft, wie es sie auch heute noch gibt oder wie sie heute auch genannt wird, so richtig auf. Und die Sprechwissenschaft ist ein angewandter Forschungszweig, der sich so zwischen der Rhetorik, der Linguistik und insbesondere der Phonetik auch verorten lässt. Und SprechwissenschaftlerInnen, die arbeiteten mit Personen, die in sogenannten redenden oder sprechenden Berufen tätig waren, also die arbeiteten mit Politikerin, mit Schauspielerin, mit Musikerin, mit Dozierenden, mit Lehrpersonen und dann eben auch mit Telefonistin und mit Rundfunksprecherin. Und warum man ja diese Expertise auch jetzt einholt, jetzt insbesondere auch im Telefonwesen, lässt sich damit beantworten, auch dass die Telefonverwaltung festgestellt hat, also dass Missverständnisse beispielsweise wiederum zu Verzögerungen im Telefonverkehr führen. Also wenn Telefonistinnen Nummern nicht deutlich aussprachen, dann wurden falsche Verbindungen hergestellt, was natürlich Unzufriedenheit auslöste, was wieder Geld kostete. Und deswegen entschied man sich unter anderem Sprechwissenschaftler und SprecherzieherInnen anzustellen, die mit Telefonistinnen arbeiten sollten, die denen eine gute Artikulation beibringen sollten und auch eine gesundheitsschonende Art zu sprechen, weil das war natürlich auch eine Belastung für den Körper. Also wenn man den ganzen Tag sprechen muss, ist das sehr anstrengend. Daran wurde auch gearbeitet.
Sie haben den Telefonistinnen ein Denkmal gesetzt, Frau Schüller. Sie tun es noch und wieder heute mit diesem Gespräch. Eine super interessante Arbeit, die Sie geschrieben haben. Wie war das mit der Quellenlage? Das ist ja vielleicht alles auch gar nicht so gut dokumentiert gewesen, oder? In der Pionierphase und nicht wissenschaftlich begleitet und überhaupt ja sehr viel Mündliches. Wie sind Sie an Ihre Informationen gekommen?
Ich habe dann festgestellt, und deswegen habe ich bei meiner Arbeit auch den Fokus auf das erste Drittel des 20. Jahrhunderts gelegt. Ich habe festgestellt, dass es ganz am Anfang des Telefonwesens noch gar nicht so viele Quellen gibt. Vielleicht, weil das nicht sauber dokumentiert wurde, weil man auch noch vieles ausprobieren musste. Und dann muss man da auch davon ausgehen, dass halt viel Wissen über den Umgang mit einem Vermittlerpult zum Beispiel auch mündlich weitergegeben wurde. Und dann habe ich halt auch versucht, mich mit diesen Objekten auseinanderzusetzen, die in der Telefonzentrale waren. Also mit diesen Vermittlerpulten, mit Vorgaben, die das Mobiliar vielleicht gab, darüber, wie es zu bedienen sei. Das war so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der mich faszinierte bei meiner Recherche, ist, dass es besonders von der Deutschen Reichspost sehr, sehr viele Quellen eigentlich gibt zur Sprechtechnik von Telefonistinnen und eben zur Sprecherziehung von Telefonistinnen. Und darauf habe ich mich dann auch so ein bisschen gestürzt. In der Schweiz gibt es auch einen Quellenbestand dazu. Der hat mich dann sehr gepackt und Ich habe dann auch gemerkt, dass in der Forschung dieser Aspekt des Telefonistinnenberufes noch ja kaum nicht beforscht war eigentlich. Also diese Reflexion über den Sprachgebrauch und über Kommunikation in der Telefonzentrale, die von unterschiedlichen AkteurInnen betrieben wurde, also von der Telefonverwaltung, von Telefonistinnen, von Abonnentinnen, aber eben auch von zeitgenössischen Wissenschaften wie der Psychotechnik und der Sprechtechnik, das war noch kaum beforscht. Also die Psychotechnik, die frühe Arbeitswissenschaft mit Telefonistinnen, dazu gibt es schon Forschung, aber zur Sprecherziehung von Telefonistinnen ist mir zumindest nichts bekannt. Und deswegen habe ich auch da so meinen Fokus dann drauf gelegt, weil ich gemerkt habe, das ist spannend und das ist wichtig. Das fanden auch die ZeitgenossInnen wichtig.
Wären es nicht Telefonistinnen gewesen, sondern Telefonisten, Männer, also wären die dann heute anerkannter und besser erforscht? Was meinen Sie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Man könnte vielleicht den Vergleich zu den Rundfunksprechern herstellen.
Wichtige Leute.
Genau. Also das ist schon besser beforscht überhaupt. Es gab ja dann auch die Rundfunkwissenschaft und dass der Rundfunk gerade auch dann auch im Deutschen Reich und dann auch im Dritten Reich eine sehr wichtige Rolle einnahm, muss ich ja, glaube ich, nicht erklären. Da gibt es sehr viel Forschung dazu, also zeitgenössisch einerseits. Gab es viel Forschung zum Rundfunk und gibt es eben auch heute viel Forschung. Und ich denke schon, dass es auch daran liegt, dass das vor allem Frauen waren, die in diesem Beruf gearbeitet haben, dass die nicht so stark beforscht sind. Und ich glaube auch, es liegt ja an der kommunikativen Rolle, die sie einnahmen, also dass sie primär eine vermittelnde Rolle einnehmen sollten. Und sie sprachen ja nicht, wichtige Nachrichten, sondern sie wiederholten Nummern, sie gaben Auskünfte, Auskunftsdienst beispielsweise.
Wichtig auf seine Weise.
Ja, klar, ja.
Kommunikationsarbeit in Telefonzentralen heißt diese grenzüberschreitende Arbeit. Grenzüberschreitend zum einen natürlich, weil es nicht nur Sprachwissenschaft ist, die darin getrieben wird, sondern weit mehr. Und grenzüberschreitend auch, weil schweizerische und deutsche Quellen hier ausgewertet werden. Und bei einem deutschen Verlag ist die Arbeit dann auch erschienen, bei Konstanz University Press, nämlich Larissa Schüller, die Verfasserin, die heute bei uns zu Gast war. Hat mich gefreut, Frau Dr. Schüller. Vielen Dank.
Mich auch. Vielen Dank, Herr Heinzel.